Ich muss zugeben, mein erster Blick heute Morgen, der ging zum Handy. 4.30 Uhr stand da, dann habe ich den Wecker ausgemacht und erstmal die Benachrichtigungen gecheckt.
Ich stelle ja abends tatsächlich mein Handy mittlerweile ganz aus, aber über Tag habe ich es auch immer öfter in der Hand.
Ja, es ist schon ein Zeitfresser. Und was das mit euch zu tun hat, ist heute Thema in unseren News.
Wissensnachrichten. Von Fakten bis Funfacts auf den Punkt.
Ich bin Tobi Blum.
Und ich bin Anne Tepper. Hi.
Gerade haben wir keine Handys am Start, aber wir kennen das ja. Auf der Arbeit, beim Einkaufen an der Kasse oder abends auf der Couch. Viele von uns sind ständig erreichbar.
Das zeigen auch neue Zahlen der Internationalen Hochschule. Die meisten Menschen in Deutschland checken ihr Handy regelmäßig.
Vor allem wir jungen Menschen. Über 90% bei den unter 30-Jährigen schauen mindestens einmal pro Stunde auf ihr Smartphone. Und bei vielen ist das halt auch der erste Blick am Morgen. Was hat sich über Nacht getan? Direkt nach dem Aufwachen checken.
Und das, Tobi, obwohl viele das gar nicht wollen. Die meisten jungen Menschen nutzen ihr Smartphone nämlich länger als geplant und wären gerne mehr offline.
Das klingt ja nach einem Widerspruch. Offline sein wollen, aber durchgehend am Handy hängen.
Ist es auch. Aber die Forschenden haben eine Erklärung: äußeren Erwartungsdruck. Gerade Familienmitglieder erwarten schnell eine Antwort.
Dazu dann die blauen Häkchen als Lesebestätigung.
Eben. Und der Drang, ständig erreichbar sein zu müssen.
Ja, oder FOMO, also nicht, dass ich was verpasse.
Also diese Liste könnten wir noch gefühlt ewig verlängern. Und die Forschenden meinen deshalb, diese digitale Dauerbereitschaft kann zum Gesundheitsrisiko werden, weil echte Erholung so schwierig wird.
Apropos Erholung, finden viele ja beim Sport.
Ist ja auch gesund. Das Gesundheitsministerium empfiehlt, dass sich jeder Erwachsene 2,5 Stunden pro Woche bewegen sollte. Es muss nicht super schweißtreibend sein, also zügiges Gehen oder Radfahren gehen auch.
Aber wenn wir jetzt auf das Risiko für Herzinfarkte oder Schlaganfälle schauen, dann ist die Empfehlung mehr das Bare Minimum. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie im British Journal of Sports Medicine.
Dabei kam raus, dass die Empfehlung 2,5 Stunden Bewegung pro Woche das Herzinfarktrisiko zwar senkt, aber nur leicht. Mit mehr Sport wird es dann schon deutlicher.
Übersetzt in Zahlen heißt das, rund 10 Stunden pro Woche, also rund 4-mal so viel wie empfohlen, senken das Herzinfarktrisiko um ein Drittel.
Die Forschenden haben Daten von knapp 17.000 Menschen untersucht und dabei deutliche Unterschiede festgestellt. Deshalb sagen sie auch, eine Minimalempfehlung für alle bringt wenig.
Eigentlich sollte jeder Mensch abhängig von seinem Körper und Fitnesslevel eine ganz persönliche Sportempfehlung bekommen. Wer zum Beispiel nicht ganz so fit ist, der sollte sich noch mal mehr bewegen als Sportskanonen, um dann auch dieselben Gesundheitsvorteile zu haben.
Naturschutzgebiete helfen vielen Wildtieren und Pflanzen. Wenn solche Gebiete eingerichtet werden, dann scheint es da aber einen blinden Fleck zu geben. Die Welt im Boden, die nicht direkt sichtbar ist.
Was lebt da so? Zum Beispiel Pilze, die in Symbiose mit Pflanzen leben. Also die Pilze versorgen die Wurzeln der Pflanzen mit Nährstoffen. So helfen sie, Kohlenstoff zu speichern und machen ganze Ökosysteme widerstandsfähiger.
Die heißen auch Mykorrhiza-Pilze. Wenn ihr jetzt euch so diese Pilze mit Hüten vorstellt, damit haben die vom Aussehen her aber nichts zu tun.
Der bekannteste Mykorrhiza-Pilz ist wahrscheinlich der Trüffel und der ist ja auch ziemlich selten.
Womit wir zur aktuellen Studie aus den Conservation Letters kommen, da haben die Forschenden geschaut, wo auf der Welt überall Mykorrhiza-Pilze leben und ob da auch Naturschutzgebiete sind.
Raus kam dabei, mehr als die Hälfte dieser Arten ist schlecht geschützt, lebt also nicht in Naturschutzgebieten.
Was nehmen wir mit? Wenn Naturschutzgebiete eingerichtet werden, dann sollte man vielleicht auch an die Arten denken, die man nicht sehen kann, weil sie zum Beispiel im Boden leben.
Wie eben die Mykorrhiza-Pilze, wobei das dann ja auch heißt, dass weniger Trüffelschweinchen unterwegs sind, weil Pilze sammeln in Naturschutzgebieten verboten ist. Wenn ihr zockt, kennt ihr das vielleicht, hat man ein Game durchgespielt, fällt man manchmal in so eine Art Loch, fühlt sich irgendwie leer.
So ein bisschen so, wie wenn man seine Lieblingsserie durchgeschaut hat.
Ja, genau. Bei Computerspielen heißt dieses Phänomen Post-Game-Depression, aber es ist noch nicht so gut erforscht.
Zwei polnische Forscher wollen das ändern. Sie haben dafür einen Fragebogen in der Fachzeitschrift Current Psychology veröffentlicht und der soll einstufen, wie stark die Gefühle nach dem Zocken sind. Abgefragt werden auch Symptome von klassischen Depressionen.
In einer ersten kleinen Studie kam raus, dass vor allem RPGs, also Rollenspiele, zur Post-Game-Depression führen. Wahrscheinlich, weil da eben eine packende Geschichte erzählt wird, die Spielerinnen und Spieler über hunderte Stunden miterleben, richtig invested sind und dann ist einfach Schluss.
Im Anschluss wollten viele das Game nochmal neu starten. Sie hatten weniger Freude an anderen Medien oder auch Probleme, ihre Gefühle richtig zu verarbeiten.
Das zeigt, beim Zocken fühlen viele stärker mit, weil Games eben keine klassischen Medien sind, sondern einen richtig reinziehen können.
Nicht nur Games enden irgendwann mal, auch unsere Wissensnews sind jetzt vorbei.
Ist aber kein Grund für Traurigkeit. Die nächste Folge kommt vor GTA 6, versprochen.
Morgen. Die neue Folge kommt morgen.
Sag ich ja, vor GTA 6. Macht's gut.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.